Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Christustreff heute hier in der Schwarzwaldwerkstatt. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich freue mich, dass wir in Frieden miteinander feiern können. Und ja, ich möchte auch die begrüßen, die zu Hause jetzt zuhören und so miteinander mit uns verbunden sind. Ich habe die Woche einen Gedanke aufgegriffen. Ich habe es im Radio ein Lied gehört. Ich möchte euch einfach den Gedanke kurz teilen. Das Lied hieß, wir sind alle eine große Familie, alle Brüder und Schwestern. Ich denke, das trifft auch das, was der Heiko gerade gesagt hat. Ja, wir sind alle untereinander Geschwister und Gott ist unser Vater. In der unruhigen und unfriedlichen Zeit, in der wir gerade leben, ist es wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie Gott unser Zusammenleben sich gedacht hat. Wie geht es dir damit? Hast du auch schon darüber nachgedacht? Hast du deinen Familienstatus mit Gott schon geklärt? In Matthäus 12, Vers 50 steht, denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. In dieser familiären Gemeinschaft wollen wir nun Christustreff feiern. Und wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen beten. Am Ende des Tages kommen wir vor dich, Gott, und halten einen Moment inne, um gemeinsam über den Tag und dein Wort nachzudenken. Du hast uns den Tag durch begleitet mit allem, was war. Sei du auch jetzt bei uns, wenn sich der Tag zu Ende neigt und wir wollen vor dir zur Ruhe kommen. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wollen mit dir Gemeinschaft feiern. Du kennst unsere Gedanken und alles, was wir mitgebracht haben. Unsere Sorgen und alles, was uns gerade beschäftigt, legen wir jetzt bei dir ab. Wir vertrauen auf dich, dass du für uns sorgen wirst. Herr Jesus, wir hoffen auf dich, wir laden dich ein, sei du jetzt in unserer Mitte. Segne du unsere Zeit jetzt und komme du in unsere Herzen. Segne du auch Andi mit der Predigt und lasse sie für uns zum Segen werden. Begegne uns, du in deinen Liedern und im Gebet. Amen. Ja, wir hören den Predigttext für heute. Die Lesung ist aus 1. Johannes 2, die Verse 7 bis 17. Liebe und Hass in der Gemeinde. Meine Lieben, ich schreibe euch heute nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zum Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kinder geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.
Der Johannes, er schreibt uns diesen Brief. Und zwar schreibt er es uns um die Jahrhundertwende. Nicht die letzte Jahrhundertwende, sondern um die erste Jahrhundertwende. Also ganz am Ende seines Lebens. Er war einer der letzten noch lebenden Apostel. Und er, der Johannes, er brennt immer noch für Jesus. Und er will, dass die Gemeinde, dass sie sich weiterentwickelt. Er will, dass das Evangelium weiterläuft. Dass die Sache mit Jesus, die gute Botschaft, die Rettung vom Tod, das ewige Leben immer weiter erzählt wird und dass es nicht aufhört. Und er will, dass der Glaube in der Gemeinde, dass er einfach und praktisch bleibt. Zudem weiß er auch, dass die Verkündigung des Evangeliums, dass es immer schwerer wird und dass das Leben, das öffentliche Leben als Christ mehr und mehr bedrängt wird in dieser Zeit, als er gelebt wird. Er selber kam in die Verbannung und er wusste um seine Gemeinde, die mehr und mehr nicht frei sich zu Jesus bekennen konnte. Und da wird er mehr und mehr klar, dass es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, Zeugnis von Jesus abzulegen, indem Menschen, die eben Jesus nicht kennen, indem sie sehen, wie die Christen untereinander umgehen mit. Es geht ihm in diesem ersten Brief vielleicht gar nicht so sehr, irgendwelche neue, tiefere, weitere Erkenntnisse, theologische Sachen weiterzugeben, sondern Johannes geht es einfach darum, dass seine Gemeinde, er achtet sie als Kinder, er geht so liebevoll mit ihnen um und er spricht sie mit Kindern an, dass seine Kinder am Glaube dranbleibt und auf der Basis von dem, was er als Apostel ihnen gesagt wird, einfach festhaltet. Für Johannes ist es keine Frage, Leben als Christ muss sich im Alltag zeigen. Und zwar daran, wie wir miteinander umgehen. Es muss sichtbar werden, zu wem ein Christ gehört, zu Jesus oder zu der Welt. Vielleicht geht es euch ja so ähnlich wie mir. Wenn man den Text liest, dann, ich bin kein Theologe und ich befasse mich nicht so oft mit so komplexen Texten, aber dieser Text ist für mich schon komplex gewesen. Und ich habe ein bisschen so die Struktur vermisst und es war für mich ein bisschen durcheinander. Teilweise gesetzlich, dann wieder so, dass ich erstmal Worte nachschlagen musste, was Johannes damit meint. Aber es liegt auch, glaube ich, ein bisschen an dem Schreibstil vom Johannes. Und da habe ich so mal in der Bibel, das Evangelium vorgeschlagen, wo der Johannes so die ersten Worte von ihm stehen. Und wenn ich dann lese im Johannes-Evangelium, im ersten Kapitel, ihr könnt es vielleicht daheim nachlesen oder vielleicht könnt ihr es auch aufschlagen, wenn ihr Bibel habt. Da steht im ersten und zweiten Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Er war im Anfang bei Gott. Und da muss man sich auch überlegen, von was hat es denn Johannes hier? Und hier spricht Johannes von Jesus, der von Anfang an war. Und ja, da muss man erstmal vielleicht das Wort, also verstehe, dass Johannes das Wort und Jesus einfach gleich betrachten. Und das kann man austauschen gegeneinander. Und so fällt auf, dass bei Johannes, und das ist in dem Brief so, und das ist mir in der Vorbereitung so gegangen, dass Johannes uns die Botschaft ganz komprimiert bringt. Ich glaube, wenige schaffen es, so viel Sinn und so viel Inhalt in so wenige Worte zu drücken wie der Johannes. Es ist, so ist mir das gekommen, wie so ein Konzentrat. Also wenn ich diesen Brief habe, wenige Seiten, aber es ist so viel drin. Es ist wie ein Konzentrat. Und ein Konzentrat, wenn ich das pur genießen möchte, dann ist es mir entweder zu süß, wenn es ein süßes Konzentrat ist, oder eben zu salzig, wenn es irgendeine Suppe ist. Also blieb mir nur die Möglichkeit, zu versuchen, einen Teil oder einen kleinen Aspekt oder einen Gesichtspunkt rauszuholen und dieses Teil zu beleuchten. Und so kam es auch zu diesem Thema, aus Kinder werden Leute. Mir geht es heute darum, um Wachstum. Um Wachstum, klar, als Kinder möchten wir wachsen, aber um Wachstum im Glauben. Und so möchte ich aus diesem Text, den wir vorhin, eigentlich nur die drei Phasen des Wachstums im Glauben ein bisschen beleuchten mit euch zusammen. Ich habe drei Phasen mir aufgeschrieben, oder drei Etappen im Glauben. Die erste Phase, Kinder im Glauben. Die zweite Phase, junge Menschen im Glauben. Und die dritte Phase, Eltern im Glauben. Und da möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen, euch einladen, einfach mitzudenken und auch vielleicht ja, das mit in eurem Leben zu vergleichen. Und die erste Phase, Kinder im Glauben. Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Wenn der Johannes hier von Kindern spricht, dann meint er hier nicht unbedingt Minderjährige, also Kinder in dem Sinn von kleine Leute. Es geht ihm hier um Kinder im Glauben. Um Menschen, die ganz neu sind, die Jesus erst vor kurzem kennengelernt haben. Ich finde es eigentlich echt gut, als einer, der im CVM beheimatet ist und ich habe lange Jugendarbeit gemacht, ich finde es gut, dass Johannes, obwohl er schon alt ist, immer noch die Junge im Blick hat. Und es ist ihm wichtig, dass Jugendarbeit gemacht wird, es ist ihm wichtig, dass Evangelisation stattfindet. Er will, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie zu Jesus finden. Und ich finde, es ist was total Schönes. Und es gehört eigentlich zu jeder Gemeinde. Und so, ja, wenn man erlebt, wie Menschen neu zu Jesus finden. Wenn jemand eine Entscheidung für Jesus trifft und wenn er eine Bekehrung erlebt. Ich habe selber Bekehrung erlebt. Ich habe sogar schon mehrmals in meinem Leben Bekehrung erlebt und wieder mich neu entschieden für Jesus. Und wenn man andere Menschen zuguckt, die das gerade erlebt haben, dann ist das was ganz Großes und was Schönes. Weil Bekehrung, das kommt ja von Umkehren, von Richtungswechsel. Und ja, bei ihrer Bekehrung, da lasse ich einen Teil oder mein ganzes altes Leben zurück, drehe mich um und um 180 Grad gehe ich in die andere Richtung. Und wer so eine Erlebniskette hat mit Jesus, wer eine Bekehrung erlebt hat, wer erkannt hat, Jesus hat alles für mich da und ich kann mit Jesus mein Leben sinnvoll leben und meine ganze Schuld loswerden, der hat oftmals ein Erlebnis in seinem Herzen, in seine Gedanken, das er nicht mehr vergisst. Es tut uns als Gemeinde, als Gemeinschaft gut, wenn junge Menschen, wenn neue Christen dazukommen. Denn neue Christen, junge Christen, die nehmen das Wort der Bibel wörtlich. Sie stellen Fragen und suchen nach Antworten und sie möchten ganz praktisch wissen, wie sich Leben als Christ im Alltag auswirkt. Das Erste, ich möchte einfach nochmal so uns klar machen, das Erste, was wir wissen müssen, und das ist schon Johannes ganz wichtig, und das hört man an seinem Schreibstil, er schreibt viel von Liebe, er drückt sich wirklich so aus, und ich merke, der Johannes hat es erlebt, dass Jesus ihn zuerst geliebt hat, und das gibt er uns weiter. Das Erste, was wir als Christen verstehen müssen, ist, dass Jesus uns Vergebung von unserer Sünde schenkt. Er bietet es uns an, und zwar nicht, nachdem wir was geleistet haben, sondern allein deshalb, weil er uns lieb hat. Und das hat der Johannes in seinem Leben so erfahren. Und deswegen kann er in seinem Evangelium, das er geschrieben hat, sich auch so beschreiben, der Jünger, den Jesus lieb hatte. So hat sich Johannes gefühlt. Er fühlte sich ganz besonders geliebt von Jesus. Er wusste vielleicht manchmal nicht, warum, aber es war so. Und deshalb hat er Vergebung seiner Sünde bekommen. Deshalb konnte er, obwohl er Donnersohn genannt wird und vielleicht eine aufbrausende Art gehabt hat, Zumindest wenn er von was begeistert war, war er Feuer und Flamme. Und deshalb, ja, das war ihm ganz wichtig. Und das ist die Basis, auf der Johannes diesen Brief schreibt. Und auf der auch wir als Christen alle stehen. Um seines Namens willen, lesen wir hier in diesem Vers ganz kurz, heißt so viel wie, weil Jesus es wollte. Wir können als Christen leben, wir können das versprochene ewige Leben uns ganz sicher sein, weil Jesus es so will. Einfache Frage an dich, warst du in deinem Leben schon mal an dieser Stelle? Kannst du dich erinnern? Und wenn ja, erinnere dich kräftig dran und freu dich drüber. Wenn Jesus, dass Jesus dir einfach einen neuen Anfang geschenkt hat in deinem Leben, an einer Stelle, wo du vielleicht nicht weiter wusstest. Und freu dich dran, dass er, Jesus, dir die Schuld vergibt, ohne dass du was bringen musstest. Johannes in seinem Evangelium schreibt er, Kapitel 3, Vers 16, alle können wir es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Je älter ich werde, umso wichtiger ist mir das. Mein Leben hört niemals auf. Und jeder, der das will, darf bei Jesus in die Hand einschlagen. Und jetzt der praktische Teil für Kinder im Glauben. Das ist im Johannes wichtig, dass es praktisch wird. Und er schreibt da, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis. Vers 11. Aha, also doch wieder Gebote und Gesetze. Ja, natürlich. Für Johannes gehören zwei Sachen zusammen. Und wir merken, das ist eine Spannung auch in dem, was Johannes schreibt. Auf der einen Seite, unverdient, bedingungslos geliebt. Und auf der anderen Seite, weil ich so geliebt bin, möchte ich willentlich mit Elan mich entscheiden, auch so zu leben, wie Jesus das will. Und da gibt er uns in diesem Kapitel einmal auf, als Aufgabe, so als Lektion, liebe deinen Bruder. Es gilt sicher nicht nur für Brüder, es gilt auch für Schwestern. Einer hat mal gesagt, Bruderliebe ist das Schaufenster einer Gemeinde. Daran kann man sehen, ob eine Gemeinde von Jesus ist oder nicht. Nochmal, wichtig ist die Reihenfolge. Zuerst kommt der Zuspruch und dann kommt der Anspruch. Aber Bruderliebe ist was Praktisches, das wir einüben sollen. Und wir haben es ganz am Anfang gehabt, heute ist der Tag, wo die Maskenpflicht fällt. Und heute ist der Tag, wo wir das üben können. Nämlich zu sagen, es ist okay, die Maske runterzutun. Es ist genauso okay, die Maske aufzulassen. Und da sind wir gefordert, als Christen Vorbilder zu sein. Ich weiß, es war die letzten Jahre auch unter uns Christen schwer, Bruder- und Schwesterliebe zu üben und zu leben. Und bis heute, und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, ist dieses Kapitel in unserem Glaube als Christen ein Kapitel, wo wir dran zu arbeiten haben. Und manchmal müssen wir es buchstabieren. Und es bleibt die Frage, wie gelingt es, meinen Bruder zu lieben und mit ihm liebevoll umzugehen und trotzdem darauf zu achten, dass wir mit beide Beine fest auf der Basis der Bibel stehen bleiben. Wie gelingt es, dass wir uns liebevoll achtet und trotzdem nicht lasch werdet, dass wir nicht alles gleichgültig stehen lassen, nur um der Liebe willen. Manchmal müssen wir uns fragen, wo ist eine Diskussion nötig und wo ist Geduld angebracht. Gottes Anspruch, den der Johannes uns formuliert, ist in dem Punkt ganz einfach zu verstehen, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Das ist und bleibt ein heißes Eisen. Es geht aber weiter. Und das finde ich wichtig, dass wir das heute Abend mitnehmen. Errettung, ewiges Leben, das kriegen wir, wenn wir zu Jesus Ja sagen. Wenn wir uns von ihm unsere Sünde vergeben lassen. Aber der Wunsch und der Wille der Schrift und von Jesus und vom Johannes ist, dass wir weiterkommen, dass wir dranbleiben. Und so kommen wir, beschreibt uns der Johannes, die zweite Stufe oder Stufe ist vielleicht blöd, aber die zweite Phase im Glaubenswachstum, das sind junge Menschen im Glauben. Freuen wir uns über Glaubenswachstum bei unseren Geschwistern oder freuen wir uns über Glaubensschritte, die wir selber tun dürfen? Es ist wirklich schön, wenn wir erkennen können, wie unser Leben durch Jesus verändert wird. Und es ist schön, wenn wir an uns oder an andere sehen, wie sich unser Glaube entwickelt, wie sich unser Miteinander entwickelt, wie es möglich ist, auch als ganz unterschiedliche Persönlichkeiten miteinander zu leben. Und da möchte ich den Vers 14 zitieren. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Der Glaube der jungen Männer und jungen Frauen, der ist geprägt vom Dranbleiben. Von der Beschäftigung mit dem Wort Gottes, der Bibel. Und nur damit können wir siegreich sein. Wir dürfen unseren Herrn Jesus gerne darum bitten. Und ich glaube, das ist auch ein gutes und ein wichtiges und ein notwendiges Gebet, dass wir ihn bittet, dass wir immer wieder Hunger kriegen nach dem Wort Gottes. Dass wir nicht uns die Bibel nicht langweilt, sondern dass wir dranbleiben. Lese, studiere, damit beschäftige. Ich glaube, das Lese, das Beschäftige mit Gottes Wort, das Lese der Bibel, das ist sowas wie ein Treibstoff für meinen Glauben. Der hält meinen Glaubensmotor am Laufen. Und der zweite Teil in diesem Vers 14, da heißt es, und ihr habt den Bösen überwunden. Was sagt uns das jetzt? Was ist das? Und da muss man, glaube ich, ganz weit vorgehen. Seit dem Sündenfall, als Adam und Eva im Garten Eden waren und dort von Satan in das Licht geführt wurden und verführt wurden, seither läuft ein Kampf um uns Menschen. Satan versucht, jeden von uns zu Fall zu bringen. Er versucht, jeden von uns und besonders jeden von uns Christen von Jesus, von Gott wegzubringen. Und wenn Johannes es zweimal schreibt, und er wiederholt sich, ihr habt es wahrscheinlich vorher gehört beim Lesen, er wiederholt es zweimal, oder einmal wiederholt er es. Wenn er es uns also doppelt schreibt, dann ist es sicher auch wichtig, das zu bedenken. Für uns heißt es auf der einen Seite, es gibt Versuchungen. Wir sind nicht unangefochten. Das Christsein läuft nicht immer nur einfach problemlos durch. Manchmal kommen Zweifel, aber es besteht die Möglichkeit, auch zu siegen. Und da möchte ich erinnern, dazu brauchen wir Hilfe. Und dazu brauchen wir eine Waffe. Und das Wort, die Bibel, ist diese Waffe. Ich erinnere an Epheser 6, da geht es um die Waffenrüstung. Da sind uns zwei Waffen angeboten, die wir brauchen, um das Böse zu überwinden. Das ist einmal das Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile auszulöschen. Und das zweite ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und da fällt mir ein, wie das bei Jesus war. Jesus wurde auch versucht und Satan versuchte, ihn zu Fall zu bringen. Und Jesus hat wie gekontert? Er hat gekontert mit Bibelverse. Mit Verse, die ihm nicht selber eingefallen sind, sondern die er in der Bibel lesen konnte. Und das dürfen wir nachmachen. Wir dürfen, wenn es für uns als Christen schwierig wird, wenn wir Zweifel haben und gar nicht mehr richtig wissen, ob wir glauben sollen oder ob wir richtig sind, dann dürfen wir in der Bibel uns Verse nehmen und dürfen die aussprechen, laut aussprechen. Und so können wir die Welt, nicht die Welt, sondern so können wir eben das Böse überwinden. Und der Johannes wird auch ganz praktisch. Und er sagt uns eine Warnung im nächsten Vers gleich. Er sagt uns, liebt nicht die Welt. Unser Text macht deutlich, dass wir Christen grundsätzlich einen anderen Lebensstil leben sollen und werdet eigentlich wie unsere Mitmenschen, uns im natürlichen Umfeld, die Jesus nicht lieb haben oder nicht kennen oder nicht mit ihm leben. Wir sollen uns von der Welt, so ein großer Ausdruck, so ein biblischer, sollen wir uns fernhalten, distanzieren. Wir sollen sie nicht lieb haben. Und er gibt uns dann drei Prüflehren. Und die Prüflehren, die möchte ich ganz kurz auch noch anschauen. Die Lust des Fleisches. Die Lust des Fleisches, das ist alles das, was uns die Welt so anbietet unter dem Motto, die Freiheit nehme ich mir. Oder warum denn eigentlich nicht? Ist ja nicht so schlimm. Da ist doch nichts dabei. Manchmal heißt die Versuchung auch ganz fromm, ich lebe in der Freiheit eines Christen. So nach Paulus, mir ist alles erlaubt. Längst nicht alle Verlockungen, wenn man so vom Fleisch liest, längst nicht alle Lust des Fleisches ist auf sexueller Ebene gemeint, sondern es gibt noch viel mehr Sachen, die uns von der Welt als Lust angeboten werden. Paulus sagt mal in Galater 5, offenkundig sind die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Grundsätzlich haben alle diese Punkte einen gemeinsamen Nenner: Egoismus. Wenn es nur noch um mich geht, ich, mir, meiner, mein. Auch wenn Gott durchaus Genuss, Freude an der Schönheit, auch Sexualität und vieles mehr mir als Geschenk macht und ich darf das genießen und ich darf das auch leben, so möchte er nicht, dass ich egoistisch mit seiner Gabe umgehe. Dann geht es in die falsche Richtung. Die zweite Prüflehre ist die Lust der Augen. Mit der Lust der Augen fangen Katastrophen an. Und als Beispiel möchte ich ganz kurz nennen, auch die Geschichte kennen wir aus der Bibel. Der David, der damals auf seinem Dach von seinem Palast spazieren ging und die Bathseba sah, wie sie sich nackt gewaschen hat, da fing die Katastrophe an. Mord, Ehebruch, viel Leid kam über die Familie. Ich war mal mit meinem Jugendkreis auf einer Konferenz vom Weißen Kreuz und der Hans-Peter Reuer stand vorne und hat über dieses Thema Lust der Augen gesprochen. Er hat gesagt, Jungs, für den ersten Blick könnt ihr nichts, aber der zweite, den könnt ihr selber steuern. Und das möchte ich einfach auch für mich, das war mir da so ein ganz kurzer Satz, ist mir geblieben. Der zweite Blick, da bin ich schon selber für verantwortlich. Der dritte Prüflehre, die Hochmut des Lebens. Wenn egoistisches Begehren zur Lebenseinstellung wird, wenn Besitz, Wohlstand, lebe auf großem Fuß, meinen Lebenssinn füllt, immer mehr, dann kann ich von Hochmut des Lebens sprechen. Jesus sagt in seiner Erklärung vom vierfachen Ackerfeld, von diesem Gleichnis in Markus 4, und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Diese drei Hauptgefahren sieht der Johannes gerade bei den Starken im Glauben, bei den Jungen, die ja schon ein bisschen weiterkommen sind im Glauben, die sich engagieren, die Mitarbeiter sind, die Verantwortungen in der Gemeinde, die vielleicht auch da vorne stehen und zur Gemeinde sprechen. Da sieht er die Gefahr, passt auf, dass er nicht hier reintappt. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Und noch eine dritte Phase. Wir sollen nicht stehen bleiben, das ist im Johannes wichtig. Wachsen, aus Kindern sollen Leute werden. Christen, die Mitte im Leben stehen, die eingebunden sind in Beruf, in Schule, Verein, Ehrenamt, die stehen, wie gesagt, in diesem besonderen Kampf, den die Welt uns so bietet. Der Johannes dringt darum, dass wir dranbleiben und dass wir noch weiterkommen und dass wir irgendwann Väter und Mütter im Glaube werden. Väter und Mütter im Glaube, wer ist das? Wie sieht das aus? Das sind Menschen, die wohl schon auch tatsächlich von der Zeit her einige Jahre, viele Jahre als Christen gelebt haben und viele Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Und der Johannes, er steht ja zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt, schon selber an dieser Stelle. Das Kennzeichen dieser Gruppe ist, sie kennen den, der von Anfang an ist. Sie kennen also Jesus. Sie sind vielleicht nicht mehr so eingebunden ins Tagesgeschäft. Sie stehen vielleicht nicht mehr so in der großen Verantwortung und ganz vorne dran. Aber sie haben eine wichtige Aufgabe und sind tragende Säule von einer Gemeinde und auch von unserer Gemeinschaft. Und sie sollen Kinder und die junge Christen im Gebet begleiten. Und da möchte ich einfach mal unser API-Bibelgebetskreis nennen. Und ich möchte euch ansprechen, die ihr da einfach mit dabei seid. Das ist euer Platz. So wie der Johannes nach seiner Gemeinde guckt hat und sie ermahnt hat und sie ermutigt hat und guckt hat, dass die Lehre richtig bleibt, dass Jesus im Mittelpunkt steht, so sehe ich eure Aufgabe als Bibelgebetskreis. Jede Woche, vielleicht ohne dass man es groß nach außen sieht, die Anliegen, die Probleme, die Versuchungen, die Risiken mit ins Gebet zu nehmen. Es ist eine große Aufgabe und ist das Ziel, das Johannes uns einfach vorgibt. Lebt darauf zu, Väter und Mütter im Glauben zu werden. Ich möchte zusammenfassen. Johannes möchte mit seinem Brief Mut machen. Er möchte uns anspornen, keine halbe Sache zu machen. Es ist nicht gut in seinem Sinne, wenn wir als Kinder im Glauben stehen bleiben. Immer nur das ABC, das macht keinem Kind Spaß. Man will auch mal richtig große Rechnungen machen können oder einen dicken Aufsatz schreiben. Unser Bestreben soll sein, zu wachsen, groß zu werden im Glauben, im positiven Sinn. Immer mehr von Gottes Wort für mein Leben zu erkennen und umzusetzen. Und dazu brauchen wir Gemeinschaft. Zuerst Gemeinschaft mit unserem Herrn im Wort Gottes, aber auch Gemeinschaft hier in unsere Gruppen und Kreise. Wir gehören zusammen im Glaube, als Kinder im Glaube, als Junge und Starke im Glaube und als Eltern im Glaube. Und über allem steht Jesus Christus als unser gemeinsamer Herr. Amen. Ich möchte euch einladen, dass man betet und wenn es möglich ist, stehen wir einfach zusammen auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns nicht nur einfach so ein bisschen liebst, sondern dass du uns über alles liebst. Dass du nämlich alles aufgegeben hast, nur für uns. Und da darf sich jeder und jede von uns persönlich angesprochen fühlen. Und du hältst deine Hand offen und du möchtest, dass wir einschlagen. Und du möchtest mit uns deinen Weg gehen. Und der Weg soll beginnen ganz einfach mit dir. Wir dürfen uns geborgen fühlen. Und das auch immer wieder, wenn es uns ein Anliegen ist und wenn wir niedergeschlagen sind. Dann tröstest du uns. Und du möchtest uns auch gebrauchen. Und du hast uns Aufgabe. Und du möchtest uns einsetzen in deiner Gemeinde. Und du freust dich, wenn wir aktiv sind. Und du möchtest, dass wir reifen und dass wir Frucht bringen und dass wir ja, auch im positiven Sinne alt werdet im Glauben. Und dass wir andere junge Christen begleiten können, im Gebet und auch praktisch. Herr Jesus, hab Dank für deine Liebe, die wir heute Abend genießen dürfen.
Ja, gut, dass wir einander haben, dass wir einander sehen, Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Hab du Dank, Herr, dass du uns zusammengeführt hast und hab du Dank, Herr, dass du uns nicht allein gelassen hast auf dieser Welt, sondern dass du uns deinen Sohn geschickt hast und danke auch für dein Wort, in dem wir lesen können, in dem du uns immer wieder Orientierung schenkst, Herr. Und du weißt auch, was jeder Einzelne immer wieder mitbringt, was er mit rumschleppt im Leben. Und danke, dass wir es dir ablegen können, Herr. Dass wir es vorhin lesen durften und der Andi hat es predigt, dass die Sünden vergeben sind, nicht um unser Willen, sondern um deines Namens willen. Und danke, dass wir den Namen Jesus kennen und dass du am Kreuz von Golgatha gesiegt hast und gesagt hast, es ist vollbracht, wir dürfen frei sein in dir. Und Herr, du dankst, dass wir immer wieder drin lesen dürfen und dass immer wieder dein Wort uns aufklärt und das geschrieben steht, fest verankert, Herr, über alle Zeiten hinweg, Herr. Und dass wir wissen, dass wir auch eines Tages bei dir sein werden in der Ewigkeit, wenn wir uns an dich halten, an dir orientieren, Herr. Und du weißt auch, wie ein Leben hier auf dieser Welt ist. Du kennst es selber aus eigener Erfahrung. Du weißt, wie viel Schuld auch immer wieder auf uns zukommt, wie viele Dinge da sind in unserem Leben. Und jeder hat ein anderes Päckle mit sich rumzutragen. Da bitten wir dich, dass du Lasten abnimmst, dass du befreist und zum befreiten Leben schenkst, Herr. Und dass wir auch immer wieder, wie wir es am Anfang gesungen haben, dass wir das Ziel vor Augen nicht verlieren. Lass uns das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du uns berufen hast, Herr. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und auch alle Dämmerungen, alle Nächte dieser Zeit dürfen wir dir bringen. Und da bitten wir dich auch für diese Nächte in diesen Tagen auf dieser Welt, Herr. Wir bitten dich für das Kriegsgeschehen in der Ukraine, dass du dort Einhalt gebietest, Herr. Wir bitten dich Bewahrung der Menschen, Herr, die dort um ihr Leib und Leben bangen, Herr. Führe du sie hinaus, schenk du ihnen einen rettenden Weg, Herr, in die Freiheit, Herr. Wir bitten dich für Einsicht, auch für die Feinde, auch für den Putin, das ganze Regime, das doch Einhalt geboten wird, Herr. Schenke du dort Frieden. Wir bitten dich aber auch für alle Menschen, wo auf der Flucht sind, dass du sie bekleidest und ihnen einen warmen Platz schenkst und ein geborgenes Zuhause auf Zeit, Herr, dass sie da sein können und dass sie aufgenommen werden, Herr. Und wir bitten dich auch für alle kranken Geschwister, für alle Trauernden in diesen Tagen, Herr, sei du ihnen nah, stärke und tröste du sie und gib du ihnen die Kraft, die sie brauchen für jeden Tag, Herr. Und alles andere, was man jetzt nicht ausgesprochen hat, möchte man in die Worte legen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.